ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zwischen Billy und Bällebad. 50 Jahre IKEA in Deutschland.
Ich habe überlegt, wann ich zuletzt irgendwas von IKEA zusammengebaut habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Was ich aber noch weiß, ich habe mal fast einen ganzen Tag gebraucht, bis ich das Bett, das sich unsere Tochter gewünscht hatte, in dem Zustand hatte, der sie und vielleicht sogar noch eine zweite Person getragen hätte. Und dabei bin ich eben auch einer, der gar nicht so ganz geschickt mit den Händen ist. Aber bislang habe ich das meiste von IKEA, das bei uns zu Hause steht, schon aufgebaut bekommen. Na klar, ich wollte mir natürlich auch die Blöße nicht geben, dass andere sagen, du schaffst das einfach nicht. Vielleicht ist ja das eines der Geheimnisse, warum viele IKEA mögen. Wie auch immer, die Story der Schweden ist in jedem Fall eine Erfolgsstory und da gibt es neben dem Selberbauen auch noch andere Gründe dafür.
Das unmögliche Möbelhaus. Entdecke die Möglichkeiten oder wohnst du noch oder lebst du schon? Werbeslogans aus den vergangenen 5 Jahrzehnten von IKEA in Deutschland. 1974 eröffnete die erste Filiale in München. 3 Jahre später das Haus in Wallau im Rhein-Main-Gebiet. Von Anfang an hieß es selber schrauben und bis heute gibt es Klassiker, die sich noch immer besonders gut verkaufen. IKEAs Deutschland-Sprecherin Inita Ramay.
Es sind die Fraktatasche, unser Billy-Bücherregal. Unser Pax-Kleiderschranksystem, das Kallax-Regal.
Deutschland ist für den schwedischen Konzern der wichtigste Markt weltweit. 54 Möbelhäuser, die zuletzt von über 80 Millionen Kunden besucht wurden, 19.500 Beschäftigte und das Geschäft wächst.
Unser Gesamtumsatz lag bei 6,4 Milliarden Euro. Ein starkes organisches Wachstum von 13,3% im Vergleich zum Vorjahr.
Uwe Linke ist Wohnpsychologe, Interior-Designer und hatte früher selbst ein Möbelgeschäft. Auch er als Kenner sagt unumwunden, IKEA habe mittlerweile gute Designs im Angebot. Kaum eine Wohnung in Deutschland ohne Produkte der Schweden. Von daher...
Die deutschen Wohnungen haben eigentlich sehr profitiert von dem modernen, schlichten, skandinavischen Stil. Ja, der ja auch eine ganz bestimmte Art der Lebensführung mit sich bringt.
Auch das Selberschrauben führe dazu, dass sich die Kunden noch stärker mit den Möbeln identifizieren. Vom IKEA-Effekt ist hier die Rede.
Man kann nicht einfach ein Produkt kaufen, mitnehmen und dann ist die Wohnung schöner und man ist glücklicher, sondern man muss auch selbst was dazu beitragen, damit dann das Produkt zu einem schönen oder zu meinem individuellen Produkt wird. Und psychologisch betrachtet ist es eigentlich total klug, die Leute daran selbst zu beteiligen.
Dabei wird das Angebot immer größer. Nicht nur unterschiedliche Sofas, Stühle oder Tische, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, sondern vor allem viele Accessoires oder auch technische Geräte gehören mittlerweile dazu. Das hat durchaus seine negativen Seiten, so Linke.
Und wenn man das Thema anschaut, dass halt IKEA auch sehr schnell sehr vielen Trends folgt, was natürlich ein Problem ist, weil alles, was schnell in den Trend kommt, fliegt auch tatsächlich wieder raus.
Wenn Möbel nicht Jahrzehnte, sondern vielleicht nur ein paar wenige Jahre genutzt werden, steigt der Bedarf an Rohstoffen, vor allem an Holz. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert, dass Zulieferer von IKEA unter anderem wertvolle Wälder in Rumänien abholzen würden, obwohl das Unternehmen auf das FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft setzt. Auf der IKEA-Webseite heißt es, man arbeite zusammen mit FSC daran, Wälder durch verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu bewahren. Und Unternehmenssprecherin Inita Ramay betont, wie wichtig die Kreislaufwirtschaft sei. Man setze dabei 4 Schwerpunkte.
Reparatur, Wiederverwendung, Weiterverkauf und Recycling. Beispielsweise stammen schon heute 56% unserer Materialien aus erneuerbaren und 17% aus recycelten Quellen.
Wachsen will IKEA in den kommenden Jahren auch in Deutschland weiter. Auch neue Standorte gehören dazu. Das sind aber keine klassischen Möbelhäuser, sondern Planungsstudios in den Innenstadtlagen. Hier können die Kunden sich etwa bei der Küchen- oder Schrankplanung beraten lassen.
Vor genau 50 Jahren gab es also den ersten IKEA-Markt in Deutschland und ab da waren die Schweden auch bei uns nicht mehr aufzuhalten und sie haben auch schon Pläne für die Zukunft. Inzwischen macht das Möbelhaus ja in Deutschland Milliardenumsätze. Roman Warschauer hat uns das alles erzählt und das ist das Thema zwischen Billy und Bällebad. 50 Jahre IKEA in Deutschland. Also die Leute, die immer sagen, sie haben 2 linke Hände, die gibt's ja bei IKEA-Möbeln gar nicht. Entweder sie bauen den Schrank irgendwie zusammen oder sie kaufen die Möbel woanders. Dass die Kunden selbst Hand anlegen müssen, das hat dem Image aber eher genutzt als geschadet. Das wurde sogar wissenschaftlich belegt. Forscher der Harvard Business School nennen das den IKEA-Effekt und meinen damit, dass wir richtig stolz sind, wenn wir es selbst aufgebaut haben. Die Schweden haben das Prinzip natürlich auch perfektioniert. Da gibt es diese flachen Kisten mit vorgeschnittenem Holz, Plastiktütchen voller unzähliger Schrauben und natürlich die Anleitung, die mitunter mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Und am Ende bleibt diese eine Schraube, von der wir uns fragen, wo gehört die denn jetzt noch hin? Seit 50 Jahren geht das jetzt so. Carsten Kortum ist Handelsexperte und Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Und er kennt das auch, er kennt sich vor allen Dingen mit den Schweden aus. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Herr Kortum, bei IKEA werden Möbel, aber auch jede Menge Kleinkram wie Topfpflanzen oder Teelichter verkauft. Außerdem gibt es dann noch in jeder Filiale ein Restaurant mit dem berühmten Köttbullar, also diesen schwedischen Fleischbällchen und das Smallland mit dem Bällebad. Am Ende muss der Kunde alles zusammensuchen, nach Hause schleppen und aufbauen. Wieso ist der Konzern mit diesem nüchtern betrachtet etwas seltsamen Konstrukt so erfolgreich?
Ich glaube, man kann es ganz gut festmachen an dem Image. Also wir denken natürlich bei IKEA sehr schnell an Schweden, an Skandinavien, vielleicht auch an Urlaubserlebnisse und einfach so ein freundliches Image. Und das bespielen die eigentlich auch ganz gut. Das ist jetzt die letzten Jahre noch ergänzt worden durch auch ein grünes Image. Du besitzt IKEA ja selber Windräder, die man betreibt und hat Solarpanels auf dem Dach. Die Hälfte der Führungskräfte sind Frauen, was ja auch im Handel nicht unbedingt üblich ist.
Verzeihen wir das den Schweden, weil wir gelernt haben, Pippi Langstrumpf ist gut, Michel aus Lönneberger manchmal nicht, aber trotzdem ja. Ein lieber Kerl. Die Landschaft sieht super aus und die Schweden sind doch alle glücklich.
Es ist aber auch, glaube ich, was Gelerntes. Wir haben alle schon mit IKEA-Produkten zu tun gehabt, haben sie selbst aufgebaut, haben die bei Freunden gesehen. Und man hat auch, wenn man ins Möbelhaus reinkommt, auch das Gefühl, und das ist, glaube ich, auch psychologisch sehr wichtig, dass man auch so ein Gefühl hat, man ist ein bisschen zu Hause, weil man viel, viel Bekanntes trifft. Das sind nicht nur das Billigregal, das sind auch viele andere Produkte. Und aber trotzdem immer in der Kombination vieles Neues entdecken kann. Und das natürlich eigentlich sehr individuell mal zusammengestellt ist. Es ist ja der zeitlose Klassiker dazu finden. Es gibt aber auch trendige Innovationen und natürlich immer schon so in Kombination aufgebaut, dass man sich das auch ein bisschen vorstellen kann, wie das bei einem zu Hause aussehen würde. Und das wird also sehr, sehr gut psychologisch bespielt und hat natürlich auch den Vorteil, im Vergleich zu dem klassischen Möbelhandel, dass man die Produkte auch gleich mit nach Hause nehmen kann. Also man hat eine unmittelbare Verfügbarkeit.
Mir fällt da noch was ein, nämlich diese Geschichte mit der gelben Tüte. Rund 50 Aufsteller sollen davon in jeder Filiale rumstehen, sagen Insider. Wer sich dann so eine Tüte schnappt, diese gelbe Tüte, der soll angeblich rund 20 Euro mehr im Laden lassen. Ist das wirklich so und warum?
Die Zahlen, da kann man jetzt natürlich nur spekulieren, wenn man die gezahlten Zahlen nicht wüsste von IKEA. Aber das ist natürlich schon dieser Mitnahmeeffekt. Also das ist ja die Markthalle, nachdem man durch die Möbelausstellung durch ist, wo man dann diese kleinen Mitnahmeartikel hat, die eigentlich auch immer sehr gut positioniert sind, die auch so einen Mitnahmeeffekt einfach haben, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und auch da findet man ja teilweise auch ein paar Klassiker.
In diese Tüte passen ja auch über 70 Liter, sodass man dann immer den Eindruck hat, ach naja, da ist ja vielleicht noch ein bisschen Platz für noch mehr.
Ja, natürlich. Sicherlich klar ist die jetzt natürlich vom Volumen so, dass man da nicht nach 2, 3 Artikeln im Prinzip diese gelbe Tasche gefüllt hat, sondern das ist ja wirklich die Ergänzung, das sind ja auch viele Zusatzartikel. Da kann man natürlich sagen, okay, die sind wahrscheinlich eher nicht geplant. Die Möbelausstellungen sind wahrscheinlich eher noch Plan- und Zielkäufe, weil man halt umzieht, weil man sich neu einrichten will. Und das habe ich natürlich unten in der Markthalle eher nicht. Da wird eher dieser Impulscharakter bespielt, aber der sehr, sehr gut. Und das ist ja eigentlich das, was jeder Händler eigentlich zu seinem Einmaleins zählt.
Aber wir haben schon drüber auch gesprochen, Sie haben das ja auch gesagt, die Schweden perfektionieren das Prinzip, lass doch den Kunden machen, immer mehr. Also da sollen ja Kunden mittlerweile auch die Barcodes auf den Möbelkartons mit dem eigenen Handy und der App scannen, um dann an der Selbstzahlerkasse auszuchecken. Aber das macht auch jeder mit, ohne zu meckern. Wann ist denn da mal Schluss? Erst wenn ich als Kunde dann vielleicht noch die Möbel in die Ausstellung schleppen muss, damit ich sie anschließend wieder mitnehme?
Ja, gute Frage von Ihnen. Das ist natürlich klar, so Basic Services, das darf man nicht unterschätzen. Auf der einen Seite lagert IKEA natürlich sehr viel aus an den Konsumenten. Auf der anderen Seite bietet aber doch Services, die eigentlich auch heute State of the Art im Handel sind. Also, dass man sich Artikel reservieren kann, dass man Click and Reserve machen kann, Click and Collect, sich großvolumige Artikel abholen kann. Man kann sie sich auch liefern lassen. Man kann die Schränke sich ja theoretisch auch zu Hause aufbauen lassen, natürlich gegen Aufpreis. Es ist ja nicht so, dass diese Services nicht da sind und Beratung bei den wichtigen Warengruppen, wie zum Beispiel Küche, da gibt es auf jeden Fall immer eine Beratung, die ist immer besetzt. Oder auch hier bei Matratzen, da gibt es Probeliegen, die kann man mit nach Hause nehmen, die kann man wieder zurückgeben. Also er macht das ganz, ganz geschickt, dass bei den Sachen, wo der Kunde das akzeptiert, Sachen selber zu übernehmen, da macht er das auch so, da ist das Angebot entsprechend nicht da oder nur gegen Aufpreis, wie den Aufbauservice. Und auf der anderen Seite aber auch ganz geschickt bei den kritischen Artikeln, da ist denn der Service auch auf jeden Fall da und voll umgänglich.
Und trotzdem bleibt es immer das nette Möbelhaus von nebenan, wobei die Fakten manchmal auch ganz anders aussehen. IKEA tut ja alles, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Der Konzern muss sich immer wieder vorwerfen lassen, ganze Wälder für Billy und Co. abzuholzen, der zugeben musste, von Zwangsarbeitern in Gefängnissen profitiert zu haben und der eben nicht gerade ein Freund der Gewerkschaften sein soll. Wieso sorgen dann auch diese Skandale noch Enthüllungen für Kratzer am sorgsam gepflegten Bullerbü-Image?
Also wenn man sich die von Ihnen genannten Skandale in Anführungsstrichen anguckt, dann muss man einfach sagen, dass sie mehr als 10 Jahre zurück sind und Thema zum 40. Geburtstag waren. Und das ist jetzt bezeichnend, dass es zum 50. Geburtstag relativ ruhig ist und auch die Vorwürfe von damals, sei es mit Steuern, sei es um den Eigentümer, gab es auch Diskussionen, oder auch um die Haltbarkeit der Produkte, das ist relativ ruhig geworden und man hat es also ganz gut geschafft, sage ich mal, diese problematischen Felder in der Vergangenheit gut zu bearbeiten, dass die heute eigentlich 10 Jahre später, also am 50. Geburtstag im Gegensatz zum 40. eigentlich gar kein Thema mehr sind.
Wenn wir über den 60. reden, glauben Sie, dann ist IKEA immer noch platziert in Deutschland?
Ja, da sehe ich ganz gute Chancen, dass die IKEA-Geschichte weitergeht, weil IKEA hat frühzeitig erkannt, dass das Möbelhaus auf der grünen Wiese eigentlich zumindest ein Auslaufmodell ist, dass man da nicht weiter wachsen kann und hat sehr früh angefangen mit Digitalisierung, also mit dem Online-Geschäft. Wir haben das heute schon, dass 28% des Umsatzes von IKEA über das Online-Portal generiert werden. Und auch die Family Card dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ein sehr, sehr gut ausklariertes Instrument für Kundenbindung, für direkte Ansprache und natürlich auch für die Kundensammlung. Für die Datensammlung, sodass individuelle Angebote halt ausgespielt werden können. Also da können Sie wahrscheinlich alle noch erinnern an den IKEA-Katalog, der in Riesenauflagen über 20 Millionen deutschlandweit an alle Haushalte verschickt wurde. Das ist ja Historie und man hat es ganz gut geschafft, jetzt diese digitalen Kanäle ganz gut zu bespielen und auch in die Innenstädte reinzugehen. Das ist so dieser zweite Aspekt. Man hat so kleine Service- und Bestellcenter in den größeren Städten, Planungsstudios, wo man eigentlich die Produkte gar nicht kaufen kann, aber dann die Serviceleistung bekommt. Und erkannt, dass auf dieser grünen Wiese halt die Besucherzahlen und damit auch die Umsätze einfach limitiert sind. Und von daher denke ich mal, diesen Online-Weg weiterzugehen. Die IKEA.com-Seite ist die drittmeistgesuchteste Online-Shop-Seite in Deutschland, also da ist man ganz vorne noch von den Lebensmittelhändlern. Da werden also diese digitalen Elemente auch sehr gut bespielt. Es gibt jetzt auch die Möglichkeiten, dass man sich über VR und also Virtual Reality und Augmented Reality entsprechend sogar Möbelstücke übers Handy ins eigene Wohnzimmer projizieren kann. Also da werden auch diese digitalen Elemente sehr, sehr gut schon bespielt und es wird auch angenommen. Und deswegen sehe ich IKEA da auch die nächsten 10 Jahre bei den Möbelhändlern ganz vorne.
Ich höre Sie voll des Lobes über IKEA. Da muss ich mutmaßen, auch Sie haben Möbel von IKEA bei sich zu Hause.
Das ist sogar fast in jedem Zimmer der Fall, würde ich mal behaupten. Das ist auch, glaube ich, was völlig Normales. Wir sind alle mit IKEA groß geworden. Und es ist ja auch das Gute, IKEA wächst ja auch mit der Familie mit. Also auch wenn man nachher vielleicht mehr Geld verdient. IKEA bietet ja auch eine Preisdifferenzierung von ganz einfachen Produkten bis auch zu teureren Produkten, wie man zum Beispiel beim Sofa sieht. Da geht es natürlich sehr günstig los, aber man kann auch bei IKEA ein Sofa für über 1.000 Euro kaufen. Von daher denke ich, dass fast alle Haushalte in Deutschland IKEA-Produkte zu Hause haben.
Früher war es eben Billy, heute Kallax und dazwischen auch irgendwelche anderen lustigen Namen für Möbel. angeblich erfunden, weil der Gründer von IKEA sich keine Zahlen merken konnte, aber mit den Namen sehr viel besser operieren konnte. Regale und andere Möbel von IKEA, die jeder und jede kennt, weil sie eben überall rumstehen. Bei den Kindern, bei den Eltern, den Großeltern und das weltweit. Deutschland ist nach wie vor der größte Markt für das schwedische Möbelhaus, das unsere Inneneinrichtungen, unseren Geschmack und nicht zuletzt unser Skandinavienbild so geprägt haben wie kaum etwas anderes. Und das auf den Tag genau seit 50 Jahren. Seitdem gibt es IKEA in Deutschland.
Brauchen Sie noch ein paar Ideen zum Verstauen? Wie wäre es zum Beispiel mit dem Pop-Zeitschriftensammler? IKEA, entdecke die Möglichkeiten.
Ingvar Kamprad entdeckte sie 1943, seine Möglichkeiten. Da war er gerade mal 17 und gründete IKEA. Die vier weltbekannten Buchstaben IKEA stehen für die Initialen von Ingvar Kamprad, I und K, dann das E von Elmtarit, der Bauernhof der Eltern, und das A von Agunarit, das Dorf nebenan im schwedischen Småland. Ingvar Kamprads Lieblingsfach in der Schule war Mathematik. Während die anderen Jungs draußen herumtobten, grübelte er darüber nach, wie er gute Geschäfte machen könnte.
Er war wohl etwas Kunst, der Verbürger, Fakt ist.
Ich war wohl ein wenig seltsam. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater mir half, Zehnerpackungen mit Streichhölzern zu kaufen und ich dann die Schachteln einzeln mit Gewinn weiterverkaufte. Da war ich 5 oder 6. So viel zu den vielversprechenden Anfängen.
Also war er dann fast das treffende Stegen, ja.
Aus den Streichhölzern wurden später Bleistifte, Bilderrahmen und Gemüsesamen. Lauter Kleinkram, den man leicht verschicken konnte. Erst 4 Jahre später kamen die ersten Möbel dazu. Ebenfalls per Versand zu kaufen und deshalb preiswert. 1951 gab es den ersten Katalog, 7 Jahre später das erste IKEA-Einrichtungshaus in Schweden. Was bis heute blieb, ist die geniale Kombination verschiedener Marketingideen. Versand, Selbstbedienung im Lager, Möbel als Bausatz, auch wenn das IKEA nicht erfunden hat, Einrichtungshäuser mit ganzen Wohnlandschaften samt Restaurant und vor allem niedrige Preise. Alles zusammen sorgt seit Generationen für eine enorme Kundenbindung und für jede Menge Gag-Potenzial.
Warum die IKEA-Möbel immer so heißen, wie sie heißen?
Fragt Olaf Schubert beim Gipfeltreffen der MDR-Spaßzone.
Wie heißen sie so? Na, Torben, Bengt, Lasse, Ansgar. Und zwar werden die IKEA-Möbel immer nach demjenigen benannt, der als erster bei dem Versuch, das Ding aufzubauen, gestorben ist.
Meinst du? Ja. Glaube ich nicht. Es gibt Bettwäsche, die heißt Gutfick. Also wirklich, doch.
Wisst ihr, warum man bei IKEA immer nur in eine Richtung geht? IKEA ist ein Einrichtungshaus.
So wie IKEA Deutschland mit Möbeln, Teelichtern und riesigen blauen Taschen flutet, so versorgt es auch zuverlässig Heerscharen von Comedians mit Material. In den 90ern hat dann auch das Unternehmen selbst den Humor entdeckt.
Wie siehst du denn aus?
Hab schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Setz mich an den Tisch und hab keinen Appetit mehr.
Ach, das kenne ich. So eine Tischdecke hatte ich auch mal.
IKEA. Wohnst du noch oder lebst du schon?
Nach wie vor einer der bekanntesten Werbesprüche in Deutschland überhaupt. Marketing ist eben alles. Und für Ingvar Kamprad ist sein Leben lang das oberste Ziel billig, billig, billig. Ihn hat es steinreich gemacht. Milliardenschwer stirbt er 2018. Sein Geschäftsmodell überlebt ihn. In den 60er und 70er Jahren entwickelt sich IKEA parallel zum schwedischen Wohlfahrtsstaat. Wohlstand für alle will die Politik. Dazu passen Möbel, die sich alle leisten können. Doch seit den 2010er Jahren gibt es immer mehr Kritik. IKEA hat von der Zwangsarbeit politischer Gefangener in der DDR profitiert und das auch seit den frühen 80ern gewusst. Und IKEA betreibe Raubbau an den Wäldern weltweit, behauptet aber das Gegenteil.
Selbstverständlich nachhaltig.
Nein, sagt Johann Stenebo, der ehemalige Assistent von Ingvar Kamprad, der 2010 ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »Die Wahrheit über IKEA«. Natürlich lasse IKEA illegal Wälder abholzen in Sibirien, der Ukraine und anderswo.
Wer solche Mengen preiswertes Holz haben will, dem bleibt gar nichts anderes übrig. Das ist unvermeidlich.
It's inevitable. Sagt Johann Stenebo in der Arte-Doku »Bäume für Billy«, wie IKEA den Planeten plündert von 2023. Und Lina Bonelius von der schwedischen Umweltschutzorganisation Protect the Forest ergänzt:
Es ist schon bemerkenswert, wie meisterhaft es Unternehmen verstehen, ein perfektes grünes Bild von sich zu zeichnen. Wenn wir danach fragen, schweigen. Wenn sie nichts zu verbergen haben, warum können sie dann nicht ihre Lieferketten offenlegen?
1% der Holzernte auf der ganzen Welt geht jedes Jahr an das schwedische Möbelhaus. Oder, anders ausgedrückt, alle 2 Sekunden fällt ein Baum für IKEA.
50 Jahre gibt es jetzt. Auf den Tag genau IKEA in Deutschland. Und Deutschland ist der größte Absatzmarkt nach wie vor für das Möbelhaus aus Schweden. Uli Hürmann hat uns die IKEA-Story erzählt. Das ist das Thema in HR Info heute Morgen. Zwischen Billy und Bällebad. 50 Jahre IKEA in Deutschland.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Billy, haben wir gerade schon gehört, kennt auch jeder. Pax auch, Klippan auch. Bei den meisten dürfte also klar sein, IKEA ist etwas, was sich bei uns festgesetzt hat in den Köpfen. Heute auf den Tag genau. Seit 50 Jahren gibt es den schwedischen Möbelriesen in Deutschland. Am 17. Oktober 1974 hat die erste Filiale in Eching bei München eröffnet. Für die einen ist IKEA ein Traum. Sie schlendern gern durch die Ausstellung. Sie freuen sich über günstiges Design und auch auf die Portion Köttbullar im Restaurant. Für die anderen sind die Läden der Schweden aber ein Albtraum. Sie hassen da diesen Trubel, kritisieren auch den weltweiten Kahlschlag in Wäldern, die ausgeklügelte Steueroptimierung des Konzerns. Und vor allen Dingen, viele mögen dieses penetrante Duzen überhaupt nicht. Harald Welzer ist Soziologe, Publizist und er war lange auch Hochschullehrer. Heute ist er Direktor von Futur 2, Stiftung Zukunftsfähig. HR-Info-Moderatorin Katrin Schmick hat ihn vor der Sendung gefragt, Hand aufs Herz, Herr Welzer, steht bei Ihnen zu Hause oder im Büro gar nichts von IKEA rum?
Nein, da steht nichts von IKEA.
Nicht mehr oder war das mal anders?
Nee, ich musste auf die Frage jetzt tatsächlich mal kurz überlegen, weil ich habe schon im Keller die legendären Billy-Regale.
Ja, dennoch ist es faszinierend, dass im letzten Jahr statistisch gesehen jeder Einwohner von der Bundesrepublik Deutschland einmal in einer IKEA-Filiale war. Also 80 Millionen Besucherinnen und Besucher wurden auf alle Fälle da gezählt. So viele Menschen können doch eigentlich nicht irren, oder vielleicht doch?
Nein, warum sollten Sie auch irren? Ich meine, IKEA verkauft ja Produkte, die für bestimmte Bedürfnisse passen und annehmbar sind. Es ist halt die Frage, wie man das bewertet, in welcher Weise IKEA tatsächlich eine bestimmte Form von Konsumkultur mitgeprägt hat.
Ja, wie bewerten Sie das denn?
Schlecht. Mhm. Also das, wobei ich das jetzt nicht so moralinsauer sagen will. IKEA hat ja viele Verdienste. IKEA hat ja auch ein bestimmtes Design in den Massenmarkt gebracht und all solche Sachen. Deshalb greift man ja auch immer wieder darauf zurück. Aber mal von IKEA abgesehen, haben wir natürlich in den 50 Jahren, seit diese Firma besteht, eine extreme Verkürzung von Produktzyklen, also wie lange Lebensdauer hatte eigentlich ein Produkt, welche Wertigkeit hat ein Produkt, mit welcher Einstellung kauft man ein Produkt und so weiter. Und wenn Sie sich überlegen, dass man früher Möbel gekauft hat, um sie möglicherweise auch zu vererben, das ist natürlich mit einem IKEA-Möbelstück schwer vorstellbar.
Das ist richtig, wobei so ein handgezimmerter Schrank oder Möbel nach Maß, das ist eine ganz tolle Sache, ist auch nachhaltig und wertig, keine Frage, aber eben auch irre teuer und da sieht es ja bei so einem IKEA-Sofa für rund 300 Euro schon mal ganz anders aus, sonst kann man vielleicht noch an die kleine Schwester weiter vererben. Also demokratisiert IKEA nicht die Preise und macht Design und Qualität für alle erschwinglicher?
Nein, das ist sicherlich nicht richtig, weil langfristig ist natürlich ein hochwertigeres Produkt das billigere Produkt, weil sie es nicht dauernd austauschen müssen. Aber dafür steht eben IKEA höchstens sozusagen als ein Beispiel von ganz vielen, wo man sehen kann, wie sich eigentlich eine Kultur des Konsumierens, aber auch des Lebens, des Wohnens und sowas eigentlich verändert hat von Langfristigkeit zu Kurzfristigkeit, von Nachhaltigkeit zu Wegschmeißen.
Ist bei IKEA nichts grün?
Das weiß ich nicht, das will ich gar nicht sagen. Ich habe da jetzt auch keine profunde Kenntnis über die Ökobilanz oder so. Aber es kann, vielleicht ist das der grundsätzliche Satz, es kann in einer Kultur, die permanent Verbrauch erhöht, Nachhaltigkeit gar nicht erzielt werden.
Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie IKEA so ein bisschen so die deutsche Möbelwelt durcheinander gewirbelt hat. Also klar, dieser Gelsenkirchener Barock, den es früher gab, diese massiven Schrankwände, schwere Leder, Sofas, Dinge, wie Sie auch zu Recht sagen, die man natürlich auch vererbt hat. Das hat IKEA so ein bisschen entlüftet, möchte ich mal positiv sagen. Und das hat natürlich auch sicherlich viel mit diesem schwedischen ja, man sagt ja immer so, leichten Design zu tun. Ist das vielleicht genau das Geheimnis, dass IKEA, was so Design angeht, niemals aneckt?
Na, IKEA, denke ich, ist genau, aber wer würde auch anecken wollen mit seinen Produkten? Mir fällt gerade, wo Sie gefragt haben, noch ein anderer Aspekt ein. IKEA ist natürlich auch Pionier dessen gewesen, Arbeit an den Kunden auszulagern. Also wir alle könnten ja lange Abende damit verbringen, zu erzählen, wie man versucht hat, irgendeinen Schrank zusammenzuschrauben, es nicht hingekriegt hat.
Und es bleibt immer eine Schraube übrig.
Es bleibt immer die Schraube übrig und so. Auch das ist ja Teil von moderner Konsumkultur, wo immer mehr gewissermaßen an denjenigen, diejenige, die bezahlt, ausgelagert wird an Arbeit. Auch das hat IKEA sehr erfolgreich, also pioniermäßig geschafft.
Mhm. Es sind schnelllebige Zeiten, Herr Welzer, keine Frage. Wir lassen uns das Essen liefern. Wir bestellen das halbe Internet leer und lassen uns das auch alles liefern. Wir wollen immer die neuesten Handy- und Tablet-Modelle haben. Muss man bei aller Kritik aber auch nicht anerkennen, dass IKEA einfach die passende Einrichtung für diesen vorherrschenden Zeitgeist bietet? Oder ist das auch genau das, was man IKEA vorwerfen muss?
Vielleicht muss man sich das selber vorwerfen, dass man meint, jeden Trend, der aus rein kommerziellen Gründen klug erfunden wird, mitmachen zu müssen. Also wo Sie gerade gesagt haben, wir müssen das, wir haben das, wir wollen das. Ich zum Beispiel will das gar nicht. Ich bin überhaupt nicht scharf darauf, auf ein neues Handy oder so oder auf womöglich ein Update der Software. Das macht einen doch alles nur fertig. Und insofern ist ja so ein Anlass eines solchen Geburtstages ja auch mal darüber nachzudenken, wie man selbst eigentlich gespielt wird durch diese Form von Unternehmensstrategien.
50 Jahre, an die wir uns längst gewöhnt haben, dass es diese Möbel gibt von den Schweden. Aber es gibt natürlich auch andere. Es gibt ja auch Möbel made in Germany. Mit diesem Label machen die deutschen Möbelhersteller für sich Werbung. Es soll für Qualität aus deutscher Produktion stehen. Und immerhin setzen laut Verband der deutschen Möbelindustrie die Unternehmen der Branche jährlich rund 20 Milliarden Euro um. In etwa 1000 Betrieben mit rund 100.000 Beschäftigten, also so ganz klein sind wir da gar nicht. Die Produktionsstätten der Branche liegen vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Aber es gibt auch wichtige Standorte, unter anderem in Hessen.
Der Tonet-Stuhl aus Frankenberg ist weltbekannt. Der meistgebaute Kaffeehausstuhl der Welt hat ein besonderes Merkmal. Die gebogene Rückenlehne aus Buchenholz, erfunden im 19. Jahrhundert. Noch heute wird er in Nordhessen hergestellt, neben Tischen, Regalen und Sofas. Das hat eine lange Tradition, sagt Geschäftsführer Brian Boyd.
Wir sind hier am Standort in Frankenberg seit 1889 und produzieren seitdem hier hochwertige Qualitätsmöbel mit starkem Designinhalt in Frankenberg, hier in Hessen.
Deutschland ist nach wie vor der wichtigste Markt für Tonet. Das heißt, etwa 70% Umsatz macht das Unternehmen im Inland. Exportiert wird in die europäischen Nachbarländer, aber auch in den Nahen Osten, nach Asien und nach Nordamerika. Allerdings macht sich bemerkbar, dass viele potenzielle Kunden aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage zusehends verunsichert sind, stellt Brian Boyd fest.
In diesem Jahr liegt unsere Auftragslage in etwa auf der Ebene des Vorjahres, was grundsätzlich trotzdem unzufriedenstellend ist. Also der Markt insgesamt hat letztes Jahr nachgelassen. Wir wollen eigentlich wieder wachsen. Und stagnieren ist zwar besser als ein Rückgang, aber wir wollen eigentlich mehr verkaufen.
Damit steht Tonet nicht allein da. Auch andere deutsche Möbelhersteller haben zu kämpfen. Laut Verband der deutschen Möbelindustrie könnte die Flaute in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von im Schnitt etwa 7-10% bedeuten. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe, sagt Jan Kurt, Hauptgeschäftsführer des Verbands.
Das eine ist Wohnungsbau. Wir leiden tatsächlich unter dem drastischen Einbruch im Wohnungsbau. Es wird zu wenig gebaut in Deutschland und damit natürlich in der Kette dann hinterher auch weniger eingerichtet. Und dann eine gewisse Zurückhaltung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Also Konsumstimmung in Deutschland ist momentan nicht gut.
Die Branche kann alles, von Mitnahmemöbeln bis hin zu hochwertigen Markenmöbeln, sagt Jan Kurt. Dahinter steht unter anderem der hohe Qualitätsanspruch in der Herstellung, in den Fachbetrieben und der Einsatz von Materialien, die hauptsächlich aus Deutschland kommen.
Wir sind nicht spezialisiert auf das Thema einmal aufbauen, einmal aufstellen und dann beim nächsten Umzug leider wieder entsorgen, weil es den zweiten Aufbau nicht mehr verträgt, sondern das ist Qualität und das hat auch was mit Langlebigkeit und damit natürlich auch mit Nachhaltigkeit zu tun.
Nachgefragt werden deutsche Möbel vor allem in Europa, aber auch in den USA werden sie immer beliebter, erzählt Jan Kurt. Vor allen Dingen Küchen aus Deutschland sind da ein großes Thema. Die größte Sparte deutscher Möbelhersteller. Immer wichtiger wird auch der Onlinehandel.
Da ist es durchaus üblich, dass man auch größere Möbel online bestellt. Es gibt verschiedene Plattformen, die da entsprechendes Angebot bereitstellen. Und wir gehen davon aus, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren deutlich zunimmt.
Diesen Trend nimmt auch Brian Boyd in der Firma Tonet wahr. Zwar arbeitet er immer noch sehr eng mit dem Fachhandel vor Ort zusammen, erzählt er, aber der Onlinehandel hat auch für sein Unternehmen einen immer höheren Stellenwert.
Wie deutsche Möbelhersteller versuchen, IKEA ein Bein zu stellen. IKEA ist in Deutschland immer noch Platzhirsch, aber es gibt eben auch die anderen, die Möbel anbieten, die vor allem mit dem Label Made in Germany punkten wollen. Jutta Nieswand hat uns da Beispiele geliefert. Und das ist das Thema zwischen Billy und Bällebad, 50 Jahre IKEA in Deutschland.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.